Benedikt Herles. Die kaputte Elite. Ein Schadensbericht aus unseren Chefetagen. Kritik am Kapitalismus ist in. Oft kommt sie von links. Benedikt Herles aber ist kein Linker. Er ist sogar ein überzeugter Kapitalist. Doch seine Jahre als Unternehmensberater haben ihn an dem System, mit dem deutsche Unternehmen gemanagt werden, zweifeln lassen. Er hat gesehen, wie die Studenten und Absolventen der großen Business Schools in Deutschland systematisch zurechtgestutzt und klein gehalten werden. Egal, ob du Student bist oder bereits mitten im Berufsleben stehst, die kaputte Elite eröffnet dir eine neue Perspektive auf die Welt der Unternehmensberater und Manager. Dabei wirst du herausfinden, warum die Zufriedenheit der Aktionäre das wichtigste Ziel der meisten Manager ist und was wir unternehmen können, damit sich unsere Firmen wieder mehr um ihre Kunden und Mitarbeiter sorgen. Blink Nummer 1. Die deutsche Wirtschaftselite ist ängstlich, einfallslos und unfähig. Manager, Banker und Berater haben ein mieses Image und das leider zu Recht. Viele von uns glauben, dass entfesselte Märkte und Habgier schuld daran sind und dass die Politik die Konsequenzen mit strengeren Regeln eindämmen könnte. Doch das würde das Problem nicht lösen, denn diese Auswüchse sind nur das Symptom einer größeren, besorgniserregenderen Entwicklung. Die Elite hat insgesamt einen falschen Weg eingeschlagen. Das Grundproblem ist ein übertriebener Marktglaube. Es herrscht die Ansicht vor, dass der Markt alles zum Besten richtet, wenn jeder auf seinen eigenen Vorteil achtet und egoistisch handelt. Dieses Credo wird Nachwuchskräften schon im Studium eingebläut. Ihre Lebensläufe gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Am Ende der Ausbildung stehen geklonte Manager, die verlernt haben, zu hinterfragen und kreativ oder innovativ zu denken. Sie können nur das Vorhandene optimieren und effizienter gestalten. Gleichzeitig herrscht eine Vetternwirtschaft, in der Quereinsteiger kaum Chancen haben. Es steht also nicht gut um unsere Wirtschaftselite. Doch diese Unfähigkeit können wir uns auf Dauer nicht leisten. Die Topmanager, Berater, Banker und Business Schools verschlingen Unsummen. Talent wird verschwendet, Mitarbeiter werden demotiviert und innovative Ideen blockiert. Das momentane System der wirtschaftlichen Führung in Deutschland ist nicht nur teuer, sondern schadet auch unserer Gesellschaft. Finanzkrisen, billige Konkurrenz aus Asien, Armut und Umweltschäden sind reale Bedrohungen, denen wir uns stellen müssen. Dazu brauchen wir mutige Führungspersönlichkeiten, die neue Lösungen finden und Verantwortung übernehmen, anstatt nur den nächsten Gehaltszettel und den Aktienkurs im Blick zu haben. Wir müssen den Kapitalismus nicht abschaffen, aber wir sollten ihn anders leben. Was im Einzelnen läuft zurzeit schief? Blink Nummer 2. Im BWL-Studium wird Unternehmergeist systematisch ausgetrieben. Business Schools gelten für fast alle jungen Berater und Manager als Tor zum erfolgreichen Berufseinstieg. Allerdings werden die meisten dieser Kaderschmieden von Unternehmen gesponsert und liefern diesen Sponsoren genau den Nachwuchs, den sie sich wünschen. Beratungsagenturen und Investmentbanken wollen Berufseinsteiger, die fleißig sind und nicht aufmucken. Entsprechend wird den Studierenden die Kreativität ausgetrieben. 80-Stunden-Wochen sind keine Seltenheit. Die Ferien werden für Praktika genutzt. Da bleibt für lange Diskussionen und großes Nachdenken einfach keine Zeit. Getrieben werden die Studierenden dabei vom immer wieder systematisch befeuerten Traum vom schnellen Reichtum und dem ersten eigenen Porsche. Was genau sie dafür tun, ist ihnen irgendwann egal. Moralische Fragen haben in diesem Studium keinen Platz. Stattdessen wird Bulimie-Lernen praktiziert. Vor jeder Prüfung pauken die Studenten möglichst viele Fakten, die sie nach der Prüfung getrost wieder vergessen können. Es gibt allerdings auch vereinzelte Gegenbeispiele. Etwa die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Sie will keine High Potentials ausbilden, sondern kreative Gestalter. Alle Studiengänge dort sind interdisziplinär, sodass die Studenten gezwungen sind, über den Tellerrand hinauszublicken. Diskussionen und Kreativität werden gefördert. Doch leider reicht eine einzige Hochschule unter Dutzenden nicht aus, um das System zu durchbrechen. Wenn wir die Krise der Wirtschaftseliten überwinden wollen, müssen wir an den Universitäten beginnen. Sie müssen damit anfangen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, indem sie geisteswissenschaftliche Ideale und nicht den ökonomischen Wert der Bildung in den Mittelpunkt stellen. Blink Nummer 3. VWL und BWL befinden sich in einer mathematischen Sackgasse. Nicht nur um die privaten Business Schools und die Betriebswirtschaftslehre steht es schlecht. Auch an öffentlichen Universitäten und im Bereich der Volkswirtschaftslehre hat sich die Wissenschaft verrannt. Die Professoren haben vergessen, dass die Wirtschaft von Menschen gemacht wird. Stattdessen dreht sich alles nur noch um Mathematik und abstrakte Theorien. Die unsichtbare Hand des Marktes und der Homo economicus sind zwar in der Theorie sinnvolle Konzepte, doch sie beruhen auf falschen praktischen Annahmen. Zum Beispiel gehen sie davon aus, dass Menschen rational handeln und gut informiert sind. Das ist schlicht falsch und macht so die Hälfte der modernen Wirtschaftswissenschaft zu einer Luftnummer ohne Bezug zur Realität. Auch in der BWL sieht es nicht besser aus. 1980 legte Michael E. Porter mit seinem Buch Wettbewerbsstrategie den Grundstein für eine noch stärkere Mathematisierung der Disziplin. Er geht davon aus, dass Unternehmen nur den Wettbewerb gründlich analysieren und sich entsprechend anpassen müssen, um erfolgreich zu sein. Doch das Werkzeug bestimmt, welche Probleme wir bearbeiten können. Manager, die in Finanzoptimierung und Wettbewerbsanalyse ausgebildet sind, beschäftigen sich selten mit Fragen nach dem Sinn oder den Folgen ihres Tuns. Spätestens die Finanzkrise 2008 hat gezeigt, dass die mathematischen Modelle nicht funktionieren. Kein einziges Prognosemodell konnte die Krise vorhersagen. Sie konnten sie nicht einmal richtig erklären. Und es war sogar noch schlimmer. Die gedankenlose Anwendung der Modelle hatte erst zu der Katastrophe geführt. Die Wissenschaftler waren nicht nur Beobachter, sondern Mittäter. Sie liberalisierten Märkte, deregulierten die Finanzbranche und waren so aktiv am Crash beteiligt. Mittlerweile fordern einige Wissenschaftler ein Umdenken. An den Universitäten ist ein Methodenstreit ausgebrochen. Die Frage, ob die Wirtschaftswissenschaft sich von der Mathematik ab- und den Menschen zuwenden sollte, steht im Raum. Vordenker wie Daniel Kahnemann oder Josef Stiglitz haben diese neue Richtung bereits eingeschlagen. In der Forschung wird zwar darüber diskutiert, ob die gängigen Modelle sinnvoll sind, doch in der Lehre hat sich bisher nichts verändert. Wir werden also noch eine Weile mit Managern und Beratern des alten Typs leben müssen. Blink Nummer 4. Junge Berater werden rücksichtslos zurechtgestutzt. Das BWL- oder VWL-Studium mag mit Problemen behaftet sein, aber noch viel schlimmer steht es um die ersten Jahre als Berufseinsteiger. Junge Berater haben nichts zu sagen oder zu entscheiden, sie müssen nur Leistung abliefern. Einmal erfolgreich eingestellt, ist es egal, wie clever ein Neuer ist. Er muss Excel und PowerPoint beherrschen wie ein dressiertes Äffchen, seinem Chef 24 Stunden zur Verfügung stehen und in einer steilen Hackordnung stupide Aufgaben am Fließband erledigen. Die Arbeit selbst ist oft relativ sinnarm. Wenn ein Auftrag an eine Unternehmensberatung erteilt wird, steht das gewünschte Ergebnis meistens schon von vornherein fest. Die Beratung muss nur noch den wissenschaftlichen und objektiven Anstrich liefern. Eigene Gedanken und Ideen sind daher nur gefragt, wenn sie die bereits in Stein gemeißelte These unterstützen. Am Ende erzählen die Berater dem Kunden, was er hören möchte oder das, was ihn dazu bringt, neue Projekte einzukaufen. Zu den oft sinnfreien Aufgaben für Neueinsteiger kommen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Beratungsfirmen hinzu. Abends um 6 gibt es in vielen Unternehmen den sogenannten Battle Call. Dabei wird nicht etwa besprochen, wie der Tag lief, sondern mitgeteilt, wer noch was zu tun hat. Vor Mitternacht kommt kaum jemand ins Hotel, wo die Berater in der Regel von montags bis donnerstags übernachten, wenn sie beim Kunden sind. Und selbst dort geht die Arbeit oft noch weiter. 70 Arbeitsstunden pro Woche gelten als wenig. Kein Wunder, dass diejenigen, die in dieser Branche arbeiten, oft 10 Jahre älter aussehen, als sie sind. Diese Arbeitsbedingungen werden durch mehrere Faktoren gefördert. Einerseits ist der Wettbewerb in der Branche groß. Agenturen unterscheiden sich oft nur durch ihren Namen und versuchen sich durch möglichst schnelle Resultate einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Die Angst vor Verlusten macht die Berater zu Prostituierten der Manager. Sie würden so gut wie alles tun, um den Kunden zu gefallen. Zusätzlich potenziert sich der Zeitdruck auf jeder Hierarchiestufe. Die Folgen dieses Systems sind knallhart. Wer nicht liefert, fliegt. Auf dem Weg nach oben werden so ganz bestimmte Eigenschaften gefördert. Anpassungsfähigkeit, Leidensfähigkeit, Stumpfsinn und Durchhaltevermögen. Aus solchen Menschen werden nicht die Leader, die wir so dringend bräuchten. Blink Nummer 5. Das Ergebnis der Ausbildung sind ängstliche Technokraten. Nach diesen Lehrjahren, in denen kräftig ausgesiebt wird, gelangen in Deutschland nur Menschen an die Spitze, die perfekt in das verkrustete System passen. Die jungen Manager, die nach einigen Jahren die Beratungsunternehmen in Richtung Industrie verlassen, sind unsichere und unkreative Bürokraten. Da kommt ihnen Unterstützung durch eine Unternehmensberatung sehr gelegen. Denn die Dienstleistung, die Berater eigentlich verkaufen, heißt Rechtfertigung. Niemand trifft gerne unpopuläre Entscheidungen. Die Methoden der Manager bringen diese aber mit sich. Kosten senken und Effizienz steigern geht oft mit Entlassungen oder Verkäufen einher. Das lässt sich leichter durchsetzen, wenn es von einer vermeintlich objektiven Studie gefordert wird. So perpetuiert sich das System selbst. Beratungsunternehmen entlassen Alumni in die Wirtschaft, die dann wieder Beratungsleistung einkaufen und damit ihre eigenen Nachfolger produzieren, ohne jemals echten Fortschritt zu bewirken. Wenn wir uns führende Technologieunternehmen wie Google oder Apple ansehen, wird schnell klar, dass wirklicher Erfolg heute mit einer ganz anderen Strategie erzielt wird. Google etwa tut etwas, bei dem jeder Unternehmensberater schreiend davonlaufen würde. Die Firma gibt jedem Angestellten einen Tag pro Woche Zeit, um an eigenen Projekten zu arbeiten. So sind viele Programme für den Papierkorb entstanden, aber auch grandiose Erfolge wie die E-Mail-Anwendung Google Mail. Die Manager aus der deutschen Wirtschaftselite hingegen sind aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Selbstverständnisses nicht in der Lage, ähnliche Erfolge hervorzubringen. Stattdessen sind sie Meister darin, viel heiße Luft zu produzieren. Blink Nummer 6. Management nach Lehrbuch bringt nichts. Euer CFO muss auch mal seine Agenda releasen. Das ist ja nicht mies. Wer redet denn so? Und was soll das heißen? Berater, und das heißt so gut wie alles oder nichts. Sprache sagt viel über unser Denken aus. Beratersprech ist vollkommen unverständlich für alle Nicht-Berater. Klare Worte und einfache Erklärungen sind auf der Jagd nach Profit verloren gegangen. Das ist Absicht. Denn Beratersprech hat zwei Funktionen. Erstens werden Berater dadurch, dass niemand sie versteht, von außen unangreifbar. Denn niemand kann ihre Aussagen widerlegen. Zweitens wirken Berater durch diese Sprache professionell und schlau. Doch im Gegensatz zu Fachsprachen, die auch schwer verständlich, dafür aber präzise sind, ist Beratersprech oft nur verwaschenes, sinnentleertes Blabla. Doch nicht nur die Sprache verhindert effektive Führung, auch die Werkzeuge, die Beratern und Managern zur Verfügung stehen, verschlimmern die Situation eher, als dass sie sie verbessern. Die moderne Managementlehre besteht aus vielen verschiedenen Rahmenkonzepten, die bei der Entscheidungsfindung helfen sollen. Eines davon sind die Five Forces von Michael E. Porter. Porter vertritt die Ansicht, dass wir nur die Dynamik unserer Branche verstehen müssen, um eine Strategie zu planen, die dann quasi automatisch zum Erfolg führt. So ein Modell kommt den ängstlichen Managern natürlich sehr gelegen, weil es große Sicherheit suggeriert. Diese Idee führt aber in der Realität oft dazu, dass Wirtschaftsschach gespielt wird. Je nach Branchendynamik werden Abteilungen ausgelagert, kleine Unternehmen gekauft, umstrukturiert und so weiter. Ein gefundenes Fressen für Beratungsunternehmen, die natürlich jede dieser Veränderungen begleiten und planen müssen. Die Gefahren sind offensichtlich. Die Mitarbeiter bleiben auf der Strecke. Für Innovationen ist kein Platz mehr. Dieses Spiel hat mit klassischem Unternehmertum nichts mehr zu tun. Das Optimieren und Anpassen, das unsere Manager verfolgen, bringt bestenfalls kurzfristige Erfolge. Und das nicht einmal für die Mitarbeiter und Kunden, sondern bestenfalls für die Aktionäre. Blink Nummer 7. Die Eliten sind auf die Aktionäre fixiert und schaden damit der Gesellschaft. CEOs tragen gesellschaftliche Verantwortung. Sie prägen den Alltag ihrer Mitarbeiter und Kunden und beeinflussen den Wohlstand einer Gesellschaft und den Charakter der Wirtschaft. Ihre Entscheidungen wirken sich direkt auf das Leben vieler Menschen aus. Zwei Beispiele aus der Pharmaindustrie zeigen uns, wie sich CEOs entscheiden können. Diese Branche steht unter großem Druck, weil viele Patente auslaufen, die Forschung immer teurer wird und die Anforderungen der Behörden immer höher. Pfizer reagiert darauf mit dem vorher erwähnten Wirtschaftsschach. Kaufen, verkaufen, kürzen, aufteilen, an die Börse gehen, das ist das Programm. Die Berater freuen sich, die Mitarbeiter bleiben auf der Strecke. Die Schweizer Firma Roche macht das Gegenteil. Dort sind die Entwicklungsausgaben konstant hoch. Die Firma konzentriert sich auf die Bekämpfung von Krebs. Sie versucht, Mitarbeiter möglichst lange im Unternehmen zu halten und engagiert kaum Berater. Diese Strategie ist vielleicht riskanter, aber sie ist besser für die Forschung, für die Mitarbeiter, für die Kunden und damit für die Gesellschaft als Ganzes. Leider ist das die Ausnahme. Denn die meisten Unternehmen orientieren sich statt am Wohl der Kunden, Mitarbeiter und der Gesellschaft ausschließlich an den Interessen der Aktionäre. Dieses Programm setzte sich in den 80er Jahren durch und verlangt, dass möglichst schnell möglichst hohe Gewinne erwirtschaftet werden. Heute ist die Orientierung an den Aktionären Standard. Manager lassen sich gerne an der Entwicklung der Aktienkurse messen. Doch was die Aktionäre glücklich macht, ist oft schlecht für die Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft. Denn Aktionäre wollen kurzfristige Erfolge. Gut für alle sind aber nur langfristige Strategien. Kein Wunder, dass bei den großen Firmen immer mehr Leute entlassen werden, während die kleinen Unternehmen neue einstellen. Dass es anders geht, zeigt auch der deutsche Mittelstand. Dort werden oft Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und erfolgreiches Wirtschaften miteinander vereint, ganz ohne die Hilfe von Beratern. Blink Nummer 8. Das Netzwerk von gleichgeschalteten Managern reproduziert sich selbst. Theoretisch wäre es kein Problem, diese ungesunde Fixierung auf die Aktionäre zu beenden. Dazu müsste allerdings frischer Wind in den Chefetagen wehen. Und das wird leider nicht so schnell passieren, denn die Topmanager nehmen nur ungern jemanden ohne Stallgeruch in ihren exklusiven Kreis auf. Anders ausgedrückt, in unserer Elite herrscht eine schreckliche Vetternwirtschaft. McKinsey und Konsorten haben eine ungeheure Mitarbeiterfluktuation. Die wenigsten bleiben länger als ein paar Jahre in den Beratungsagenturen. Das ist von beiden Seiten so gewollt. Die meisten Berater möchten nur für eine gewisse Zeit schnelles Geld machen und Erfahrung sammeln, bevor sie ihr eigenes Unternehmen gründen oder in die Industrie wechseln. Und auch die Agenturen selbst profitieren davon. Denn je mehr Ehemalige in Top-Positionen arbeiten, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie selbst zu guten Kunden werden. Daher haben alle großen Beratungsunternehmen, Investmentbanken und Business Schools ein umfangreiches Alumni-Netzwerk. Dort werden Stellen angeboten, die auf dem freien Markt nicht zu finden sind. Diese Netzwerke zählen zu den mächtigsten Vereinen der Welt. Ihre Mitglieder kontrollieren Großkonzerne, Finanzimperien, internationale Organisationen und Ministerien. Allein 7.000 ehemalige Mitarbeiter von McKinsey besetzen heute höchste internationale Führungspositionen. Ihr Einfluss auf Vorstände, Politiker und sogar Kirchenfürsten wächst stetig. In Deutschland sitzen in jedem dritten DAX-Vorstand ehemalige McKinsey-Berater. Zum Beispiel bei der Post, der Commerzbank, Daimler, der Deutschen Bank und der Telekom. Die mächtigen Netzwerke haben keine geheime Agenda. Doch trotzdem schaden sie der Gesellschaft immens. Denn da immer die gleichen Charaktere durch dieses System ganz nach oben befördert werden, werden auch alle Probleme auf die gleiche Weise gelöst. Die Top-Kräfte haben austauschbare Lebensläufe und Denkansätze. So verpassen wir viele Gelegenheiten für Innovationen und echte Verbesserungen und haben keine Chance, zum Beispiel mit den USA mitzuhalten, die neue Ideen am laufenden Band produzieren. Solange an den Spitzen unserer Unternehmen immer der gleiche Typus sitzt, bleibt der Wandel eine Vision. Blink Nummer 9. Ein kunden- und mitarbeiterorientiertes Management ist möglich. Stellen wir uns einmal vor, wie eine gute Alternative zum heutigen System aussehen könnte. Die Business Schools müssten interdisziplinär arbeiten und dabei Kreativität, kritisches Denken und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen fördern. Die Wirtschaftswissenschaft müsste sich von ihren Zahlenlabyrinthen verabschieden und sich an der realen Welt orientieren. Nach so einer Ausbildung würden auch die Absolventen nicht nur nach dem höchsten Einstiegsgehalt suchen, sondern nach einer spannenden und sinnvollen Aufgabe. Dadurch würde sich nach und nach das Selbstverständnis des Managements wandeln. Die Aktionäre stünden nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit, stattdessen würde sich alles um die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern drehen. Nicht die Produktivität soll verbessert werden, sondern die Produkte selbst. Das wird vom Markt mit hohen Umsätzen belohnt. Diese Vision ist zwar theoretisch plausibel, aber leider ein naiver Traum. Trotzdem muss sich etwas ändern. Digitalisierung, Globalisierung und Finanzkrisen erfordern neue Lösungen. Jetzt ist die Zeit, zu entscheiden, welche Ideen uns auf diesem Weg begleiten sollen. Unserem heutigen System muss ein kunden- und mitarbeiterorientierter Kapitalismus folgen. Der Weg dorthin ist eine gigantische Aufgabe. Er kann eine Wirtschaft erschaffen, die für uns alle gut ist, weil sie Verantwortung, Menschlichkeit und Unternehmertum vereint. 40% der Menschen sind heute der Meinung, dass die Wirtschaft stärker vom Staat kontrolliert werden müsste. Das ist besorgniserregend, denn ein freies Unternehmertum und das Streben nach Erfolg sind die Basis unseres Wohlstands. Wer die Wirtschaft einzäunen will, der schränkt damit auch die Freiheit des Einzelnen ein. Mehr Kontrolle ist also der falsche Weg. Stattdessen brauchen wir mutige Menschen, die sich innerhalb unseres Wirtschaftssystems für neue Werte und Ideen stark machen. Aussteigen aus dem Hamsterrad lohnt sich. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für uns alle. Das waren die Blinks zu Die kaputte Elite von Benedikt Herles. Die Kernaussage dieser Blinks lautet: Die Wirtschaftselite in Deutschland ist kaputt. Sie bewegt sich in einem unproduktiven Kreislauf aus mathematischen Analysen und Klüngeleien, in dem keine Innovationen entstehen und keine mutigen Entscheidungen getroffen werden. Um das zu ändern, müssen wir die Ausbildung an den Business Schools reformieren und Kunden und Mitarbeiter wieder in den Mittelpunkt stellen.